Das Thema der Predigt habe ich heute überschrieben, Umgang mit Konflikten. Wir hatten vorhin schon den Text aus Johannes 17 gelesen und ich möchte noch mal kurz einen Abschnitt daraus vorlesen. Das ist Johannes 17, 20 bis 21. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche du durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Ich hatte gerade schon gesagt, Jesus selbst setzt sich für Einheit in seinem Volk ein. Er betet dafür, er fleht darum. Und ich finde, wir erhalten hier tiefen Einblick in das Seelenleben von Jesus. Was bewegt ihn? Was liegt ihm wirklich auf dem Herzen? Was ist Jesus wichtig? Das ist doch etwas, was uns an sich, an Menschen interessiert. Was drängt ihn? Was macht diese Person aus? Was ist seine Gefühlswelt? Und wir erhalten hier Einblick, was in Jesus vorgeht. Und die Sorge von Jesus oder das Ringen von Jesus für seine Gemeinde ist Einheit. Er fleht um Einheit und diese Einheit ist notwendig. Er sagt es zweimal in diesem Text, später kommt es nochmal, ist notwendig, damit dem Evangelium geglaubt wird. Das heißt, es braucht Einheit unter Gläubigen, damit Außenstehende dem Evangelium Glauben schenken. Und Jesus, er tritt für diese Einheit ein. Es ist sein Verlangen, es ist seine Absicht für sein Volk, dass sie in Liebe und Wahrheit verbunden sind und in ihm verwurzelt, fest, gegründet, gemeinsam stehen. Wie sieht die Realität aus? Das ist das Flehen von Jesus. Ich bin so dankbar für die Erfahrung, die wir am Donnerstag mit den Brüdern gemacht haben, oder? Wir waren alle danach sehr erleichtert, aber auch sehr froh und so, ja, fröhlich in unserem Herrn, dass er Einheit unter uns geschenkt hat, wo man ja über dieses Thema so viel hört, dass Streit und Auseinandersetzungen da sind und wir durften uns freuen darüber, dass unser Herr uns Einheit gegeben hat. Aber ich denke, jeder von uns hat auch schon andere Momente in seinem Christenleben, in Gemeinden erlebt. Vorwürfe, Anschuldigungen, Unterstellungen, Mutmaßungen, Streit, Entzweiung, Trennung. Konflikte entstehen leider auch unter Christen. Denkt zum Beispiel an Paulus und Petrus. Da sehen wir, da kommt es auch zu einer Auseinandersetzung. Es kommt dazu, dass Paulus den Petrus ermahnen muss. Oder zwischen Markus und Paulus, die auseinandergehen, weil Uneinigkeit zwischen ihnen ist. Nicht immer beginnt der Konflikt unbedingt mit einer Sünde. Doch über die Dauer und falsches Verhalten in diesen Situationen entsteht oft Sünde, schwelgt Sünde und Gott wird nicht geehrt. In unserem Bibeltext heute in Josua 22 wird ein Konflikt beschrieben. Und wir wollen aus diesem Zeugnis der Schrift lernen, damit wir diese von Christus geschaffene Einheit unter uns bewahren, erhalten und stärken können. Das soll das Ziel bei der Betrachtung des Abschnittes heute sein. Also Umgang mit Konflikten und wir lesen Josua 22, ich habe es in vier Teile aufgeteilt. Und als erstes sehen wir eine Belobigung oder einen Verweis darauf, dass Gehorsam im Leben von Kindern Gottes oder von des Volkes Gottes Priorität hat in den Versen 1 bis 9. Josua 22, 1 bis 9 zuerst. Damals rief Josua die Rubeniter und Gaditer und den halben Stamm Manasse zu sich und er sprach zu ihnen, ihr habt alles gehalten, was euch Mose, der Knecht des Herrn, geboten hat und habt meiner Stimme gehorcht in allem, was ich euch geboten habe. Ihr habt eure Brüder während dieser langen Zeit nicht im Stich gelassen bis zu diesem Tag und habt getreulich festgehalten an dem Gebot des Herrn, eures Gottes. Weil nun der Herr, euer Gott, eure Brüder zur Ruhe gebracht hat, wie er es ihnen verheißen hat, so kehrt jetzt um und zieht hin in eure Zelte, in das Land eures Erbteils, das euch Mose, der Knecht des Herrn, jenseits des Jordan gegeben hat. Nehmt euch nur sehr in Acht, dass ihr das Gebot und das Gesetz tut, das euch Mose, der Knecht des Herrn, geboten hat, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt und auf allen seinen Wegen wandelt und seine Gebote befolgt und ihm anhängt, und ihm dient von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Und Josua segnete sie und entließ sie, und sie gingen zu ihren Zelten. Dem halben Stamm Manasse hatte Mose ein Erbteil gegeben in Baschan. Der anderen Hälfte gab Josua ein Erbteil unter ihren Brüdern diesseits des Jordan gegen Westen. Und als sie Josua zu ihren Zelten gehen ließ, da segnete er sie und er sprach zu ihnen: Mit großem Gut kehrt ihr nun zurück zu euren Zelten, mit sehr viel Vieh, mit Silber, Gold, Erz, Eisen und mit Kleidern in großer Zahl. Teilt diese Beute eurer Feinde mit euren Brüdern. So kehrten die Söhne Rubens, die Söhne Gads und der halbe Stamm Manasse um und zogen von den Söhnen Israels weg von Silo, das im Land Kanaan liegt, um ins Land Gilead zu ziehen, zum Land ihres Eigentums, das sie dort besaßen, nach dem Befehl des Herrn durch Mose. Wir befinden uns in unserer Reise durch das Buch Josua, auf der letzten Strecke. Das Land ist zum größten Teil eingenommen, verteilt und dieses neue Leben in diesem verheißenen Land kann jetzt beginnen. Die Kämpfer aus den Stämmen Gad, Ruben und dieser halbe Stamm Manasse können wieder zurückkehren. Sie haben vorher mit dabei geholfen, das Land auch westlich vom Jordan einzunehmen. Aber jetzt sind die großen Schlachten sind geschlagen. Sie haben wahrscheinlich für eine Zeit, da ist man sich ein bisschen uneinig, wie lange sie wohl dabei gewesen sind, aber man vermutet so 4 bis 6 Jahre, vielleicht sogar länger, waren sie dabei, fern von ihrer Heimat, da wo sie selbst unterkommen sollten und leben sollten, fern von ihrer Heimat haben sie mit ihren Brüdern gekämpft. Sie haben gekämpft für ihre Brüder, für Städte und Ländereien, die ihnen selbst nicht gehören werden. Und uns wird hier gesagt, dass sie darin dem Gebot Mose gehorsam waren. Und auch auf Josua hatten sie gehört, der diese Anweisung auch gegeben hatte. Und sie waren eine große Unterstützung für ihre Brüder. Es waren verlässliche, gottesfürchtige Männer, die hier gekämpft haben. Und jetzt entlässt Josua sie in ihr Erbteil. Jetzt kommt die Zeit, auf die man sich freut, oder? So richtig erstmal kämpfen und jetzt in Ruhe, die Ruhe genießen, einnehmen, das Leben genießen. Gott hat seine Verheißung erfüllt, er hat ihnen das Land gegeben und sie dürfen es jetzt einnehmen. Sie waren treu und Gott war treu. Es ist aber interessant, dass Josua sie genau vor dieser Situation jetzt aber warnt. Vorher waren sie in der Schlacht immer gerüstet, immer bereit zu kämpfen. Und eine Gefahr der Ruhe ist, dass man nicht mehr bereit ist zu kämpfen, vielleicht auch geistlich zu kämpfen, Gefahren zu sehen und diese anzugehen. Und Josua, er sensibilisiert sie für diese Zeit, die vor ihnen liegt. Ja, sie hatten Treue Gott gegenüber bewiesen, aber diese Zeit der Ruhe fordert genauso Treue im Inneren gegenüber Gott. Und Josua fordert sie auf, achtet mal in Vers 5, was er ihnen gebietet oder was ihnen aufträgt. Er sagt ihnen, sie sollen das Gesetz halten in dieser Zeit. Sie sollen darauf achten, Gott zu lieben, es nicht zu vergessen, nicht das Leben zu lieben oder das Land zu lieben oder die guten Früchte zu lieben, sondern Gott zu lieben. Dann fordert ihr sie auf, sie sollen in Gottes Wegen wandeln, nicht nach eigenersinnten Plänen ihr Leben verbringen, sondern darauf achten, was Gott ihnen anbefiehlt, wie Gott ihr will, dass sie ihr Leben gestalten. Sie sollen Gottes Gebote befolgen, sie sollen sich selbst an Gott hängen, sie sollen sich nicht an das Land hängen, nicht an ihr Haus, das sie vielleicht bauen sollen, sich hängen, sondern sie sollen sich an Gott hängen, von Gott abhängig machen. Und sie sollen Gott dienen, nicht mit Augendienerei, nicht lieblos oder aus Zwang oder Pflicht, sondern von ganzem Herz und von ganzer Seele. Ich denke, die Worte sind uns bekannt, oder? Jesus, dieses erste Gebot bringt uns Jesus auch im Neuen Testament in ziemlich ähnlicher Art und Weise, wird es uns von Jesus vorgestellt. Und wir sehen hier einen starken Zusammenhang zwischen Liebe und Gehorsam. Das heißt, Liebe zu Gott, Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus zeigt sich im Gehorsam ihm gegenüber. Und die 2,5 Stämme sollten darauf achten, dass ihr Leben von der Abhängigkeit vom Schöpfer und Bundesgott geprägt ist. An ihn sollen sich dranhängen, nach seinem Willen forschen und leben, ihm dienen, wie ich schon gesagt habe, nicht aus Pflicht oder Gewohnheit, sondern mit Herz und Seele. Und jetzt dürfen diese Kämpfer gehen und Josua entlässt sie mit Segen. Und sie kehren mit reicher Beute zurück. Also sie hatten hart gearbeitet, hart gekämpft, sind aber von Gott reich belohnt worden auch. So sehr sie sich aber auch auf dieses neue Leben freuen, so ist diese Trennung, denke ich, aber auch eine schwere Trennung. Sie haben so viel zusammen erlebt. Sie haben Gottes Wunder gesehen gemeinsam. Sie haben Schulter an Schulter gekämpft. Sie haben auch zusammen Niederlagen erfahren. Sie haben Riesen besiegt. Ja, sie sind vielen Herausforderungen entgegengegangen. Und Jahre des gemeinsamen Kämpfens, die schweißen einfach zusammen. Immer wieder hört man von Männern, die zusammen im Krieg gewesen sind, dass sie über Jahre trotzdem weiterhin verbunden waren, weil diese Zeiten der Herausforderungen, der gemeinsamen Ängste, die man durchstanden hat, der Kämpfe, die man zusammen durchgestanden und geschlagen hat, dass die einen zusammenschweißen fürs ganze Leben. Und jetzt, nach diesen Zeiten der Verbundenheit, kommt diese Zeit der Trennung. Ich denke, auch wir kennen das, oder? Wenn man als Gemeinde, wenn man schwierige Zeiten durchgestanden hat, zusammen Gebetserhörungen erfahren hat, Sorgen geteilt hat, zusammen gedient hat, dass da eine Verbundenheit, ein Zusammenstehen entsteht. Und jetzt diese örtliche Trennung zwischen diesen Stämmen könnte sie auch zwischenmenschlich entzweien. Nicht nur örtlich entzweien, sondern zwischenmenschlich entzweien nach diesem Sinn aus dem Auge, aus dem Sinn. Und die Stämme Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse überlegen, wie sie ihre Zugehörigkeit, Einigkeit und Verbundenheit zu den anderen Stämmen zum Ausdruck bringen können. Sie sehen diese Gefahr, es ist ihre Sorge, jetzt gehen wir über den Jordan, die Redewendung jetzt nicht falsch verstehen, wir gehen jetzt über den Jordan und vielleicht wird uns das innerlich von unseren Brüdern trennen. Oft sind, das ist interessant, Flüsse natürliche Trennungen zwischen Stämmen oder Völkern. Und dieser Fluss könnte genau diese Wirkung haben zwischen ihnen, aber sie wollten es nicht. Es sollte nicht so sein, denn sie sind ein Volk unter Gottes Herrschaft. Und aus dieser Überlegung heraus, was sie tun können, um diese Einheit zu bewahren, entsteht ein großer Konflikt, den sie selbst vielleicht gar nicht so gesehen haben. Und diesen Konflikt wollen wir uns anschauen. Wir lesen Vers 10 bis 20, die Konfrontation. Anschuldigungen werden vorgebracht. Also Josua 22, 10 bis 20 jetzt. Und als sie in die Gegend am Jordan kamen, die im Land Kanaan liegt, bauten die Söhne Rubens, die Söhne Gads und der halbe Stamm Manasse einen Altar dort am Jordan, einen großen, weiten, sichtbaren Altar. Und die Söhne Israels hörten sagen, siehe, die Söhne Rubens, die Söhne Gads und der halbe Stamm Manasse haben einen Altar gebaut gegenüber dem Land Kanaan in der Gegend am Jordan jenseits der Söhne Israels. Als nun die Söhne Israels dies hörten, versammelte sich die ganze Gemeinde der Söhne Israels in Silo, um zum Krieg gegen sie hinaufzuziehen. Und die Söhne Israels schickten Gesandte zu den Söhnen Rubens, den Söhnen Gads und dem halben Stamm Manasse in das Land Gilead, Pineas, den Sohn Eleasars, den Priester, und mit ihm 10 Fürsten, je einen von jedem Vaterhaus aller Stämme Israels. Jeder war das Haupt seines Vaterhauses unter den Tausenden Israels. Und diese kamen zu den Söhnen Rubens, zu den Söhnen Gads und zu dem halben Stamm Manasse in das Land Gilead, redeten mit ihnen und sprachen. So spricht die ganze Gemeinde des Herrn. Was ist das für eine Untreue, die ihr an dem Gott Israels begangen habt, indem ihr euch heute von der Nachfolge des Herrn abkehrt dadurch, dass ihr euch einen Altar baut und euch heute gegen den Herrn auflehnt? War die Versündigung mit Peor zu wenig für uns, von der wir uns bis zu diesem Tag noch nicht gereinigt haben und um deren Wille eine Plage über die Gemeinde des Herrn kam? Und ihr wendet euch heute von der Nachfolge des Herrn ab. Und wenn ihr euch heute gegen den Herrn auflehnt, so wird es geschehen, dass er morgen über die ganze Gemeinde Israels zürnt. Wenn das Land, das ihr besitzt, unrein ist, so kommt doch herüber in das Land, das der Herr besitzt, wo die Wohnung des Herrn steht, und macht euch ansässig in unserer Mitte. Aber lehnt euch nicht auf gegen den Herrn und lehnt euch nicht gegen uns auf, indem ihr euch einen Altar baut, außer dem Altar des Herrn, unseres Gottes. Ist nicht der Zorn Gottes über die ganze Gemeinde Israels gekommen, als Achan, der Sohn Serachs, etwas von dem Gebannten veruntreute? Der ging nicht alleine zugrunde in seiner Schuld. Also die Stämme rechtzeitig vom Jordan. In diesem Gedanken, der eine Einigkeit deutlich zu machen, dass sie ein Volk sind, errichten einen großen Altar. Also er muss wirklich mächtig gewesen sein. Ein Altar, den man aus weiter Ferne erspähen kann und sehen kann. Aber dieser errichtete Altar führt zu einem Konflikt. Denn die 9,5 Stämme linksseitig vom Jordan sehen darin und vermuten darin Götzendienst. Gott hatte nämlich gewisse Gebote gegeben und so war dieses Errichten des Altars schien für sie wie Götzendienst. Lass uns zwei Abschnitte auslesen, wo darauf hingewiesen Anweisungen bezüglich des Gottesdienstes und auch bezüglich der Anbetungsstätten gegeben werden. Und das eine finden wir in 5. Mose 12, ab Vers 11 bis Vers 13, bis Vers 14. 5. Mose 12, 11 bis 14. Und so soll es sein, an den Ort, den der Herr, euer Gott, erwählt, um seinen Namen dort wohnen zu lassen, dorthin sollt ihr alles bringen, was ich euch gebiete. Eure Brandopfer und eure Schlachtopfer, eure Zehnten und das Hebopfer von eurer Hand und all eure auserlesenen Gelübdopfer, die ihr dem Herrn geloben werdet. Und ihr sollt fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott, ihr und eure Söhne und eure Töchter, eure Knechte und Mägde, auch der Levit, der in euren Toren ist, denn er hat keinen Teil noch Erbe mit euch. Hüte dich, dass du deine Brandopfer nicht an irgendeinem Ort opferst, den du dir siehst, sondern an dem Ort, den der Herr in einem deiner Stämme erwählt, da sollst du deine Brandopfer opfern und dort sollst du alles tun, was ich dir gebiete. Also Gott gibt ganz eindeutig fest, man kann sich nicht selbst einen Ort der Anbetung, der Opferung wählen, sondern es wird ein Ort von Gott bestimmt werden. An diesem Ort soll geopfert werden. Und zu dieser Zeit befand sich die Stiftshütte gerade in Silo und dort sollten Opfer gebracht werden, dort sollte Gott angebetet werden. An einer weiteren Stelle finden wir in 3. Mose 17, 8 und 9. Du sollst zu ihnen sagen, jeder Mensch aus dem Haus Israel oder jeder Fremdling, der unter ihnen wohnt, der ein Brandopfer oder ein Schlachtopfer opfern will, aber es nicht vor den Eingang der Stiftshütte bringt, damit er es dem Herrn opfere, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Das heißt, nochmal, Opfer durften nur an dem bestimmten Altar gebracht werden. Und es war unter Todesstrafe verboten, an einem anderen Ort zu opfern. Und beim Aufkommen dieses Verdachtes, dass sie dort einen Altar errichten, um dort Opfer darzubringen, macht sich die ganze Gemeinde bereit zum Kampf. Sie sind bereit, gegen ihre Brüder zu kämpfen. Das müssen wir uns vorstellen. Ein Volk, das vorher zusammen gekämpft hat, ist jetzt bereit, gegenseitig zu kämpfen. Zu Beginn dieses Konfliktes steht eine Vermutung. Diese Vermutung ist nicht wahr, aber diese Vermutung ist nicht weit hergeholt, das müssen wir richtig verstehen. Wenn Sie sehen, dass ein Altar errichtet wird und ein Altar hat normalerweise die Funktion, dass man darauf Opfer darbringt, ist Ihr Gedanke oder Ihre Schlussfolgerung, dass Sie diesen Altar errichten, um Opfer darzubringen. Und lasst uns dran denken, hier geht es nicht darum, dass die Stämme linksseitig vom Jordan, also die 9,5 Stämme, kriegssüchtig waren. Dass sie sich jetzt freuten, jetzt können wir endlich weiterkämpfen. Ich kann mir so gut vorstellen, dass sie das Kämpfen satt waren und schon gar nicht gegen ihre eigenen Brüder kämpfen wollten. Sie freuten sich nicht über diese Konfrontation. Ja, endlich wieder ein Kampf, wieder ein Krieg, den wir haben können. Aber sie wussten, wenn es dazu kommt, dass ihre Volksgenossen wirklich einen Altar aufbauen oder diesen Altar aufgebaut haben, um darauf zu opfern, dann wird Gott entehrt. Gott hat gesagt, es soll an einem Ort angebetet werden, den er wählt. Wenn sie jetzt einen anderen Altar bauen und diesen Altar nutzen, um vielleicht sogar einem anderen Gott oder einem Götzen anzubeten, dann wird Gott entehrt. Und dann würde Gott für seine Ehre streiten. Gott würde das nicht zulassen. Und er würde das Volk, das ganze Volk richten. Und aus dieser Motivation heraus, dass sie Gott lieben und nicht wollen, dass Gottes Name entehrt wird, stehen sie für den Namen des Herrn hier ein. Sie wollen es nicht zulassen, dass Gott durch Götzendienst entehrt wird. Und das bewegt sie hier zu handeln. Ich möchte aber auf vier verschiedene Aspekte eingehen, die wir hier vielleicht auch beleuchten sollten. Von der einen Seite wirkt es seltsam, dass sie hier von ihren Volksgenossen und Kampfgefährten, dass sie ihnen zutrauen, dass sie sich so schnell von Gott abwenden. Also es wirkt eigentümlich im ersten Moment. Achtet mal auf diesen Kontrast. Wir gehen nochmal zu Vers 2 und 3, wo über diese 2,5 Stämme gesprochen wird, welches Zeugnis über sie abgegeben wird. Ich will einfach auf ein paar Aussagen hier eingehen. Vers 2 und 3 wird gesagt, sie haben alles gehalten, was Mose, der Knecht des Herrn, geboten hat. Sie haben der Stimme Josuas gehorcht in allem. Sie haben ihre Brüder nicht im Stich gelassen und haben getreulich festgehalten an dem Gebot des Herrn. Also ist das Zeugnis über diese 2,5 Stämme. Und jetzt schaut euch die Anschuldigungen an in Vers 16 bis 18, bis 19. Hier wird ihnen vorgeworfen, Untreue, die sie am Gott Israels begangen haben. In der Nachfolge sind sie von dem Herrn abgekehrt. Sie haben sich gegen den Herrn aufgelehnt. Vers 18, sie wenden sich ab von der Nachfolge des Herrn. Und nochmal der Vorwurf, dass sie sich gegen den Herrn auflehnen, also in Rebellion stehen. Und dann in Vers 19 nochmal der Vorwurf, dass sie auch in Rebellion gegen Gott, aber auch gegen ihre Brüder auf der anderen Seite des Jordans stehen. Es ist interessant, wie schnell sich die Perspektive auf den anderen ändern kann, oder? Vorher diese Belobigung, ihr seid treu, ihr seid gehorsam, im nächsten Moment ihr seid untreu, ihr rebelliert, wie schnell sich die Sicht über den anderen ändern kann. Josua lobt vorher noch Treue, Gehorsam und Pinias, er spricht hier von Untreue, Auflehnung gegen Gott und das restliche Volk. Und ich denke, das soll uns zur Vorsicht mahnen, ein schnelles Urteil über unseren Nächsten zu fällen. Gerade über Geschwister, die wir kennen, mit denen wir Seite an Seite eingestanden sind und zusammen gedient haben. Ich habe selbst erlebt, dass es schnell geschieht, dass man in Konfliktsituationen den anderen nicht mehr in dem gleichen Licht sieht wie vorher, sondern auf einmal die Motive des anderen anders beurteilt, als böse erachtet und so weiter. Wir sehen hier, wie das so konträr hier an dieser Stelle ist. Vorher noch dieses große Lob und hier diese großen Anschuldigungen. Aber auf der anderen Seite sollen wir auch bedenken, dass das Volk es immer wieder erlebt hat, dass es nicht lange gebraucht hat, um sich von Gott abzuwenden. Dass es manchmal wirklich nur Tage benötigt hat, dass sich das Volk wieder mit seinem Herzen von Gott abgewendet und sich zu Götzen hingewendet hat. Denkt an den Bundesschluss am Sinai, wo das Volk in diesen Bund mit Gott tritt und Gott verspricht, diesem Bund treu zu sein. Nur wenige Momente später Götzen anbeten. Pinhas selber erwähnt noch zwei weitere Momente. Einmal die Vermischung mit den Midianitern, wo sie auch ganz schnell sich mit den Midianitern verbunden hatten und Götzendienst getrieben haben. Und er erwähnt auch den Diebstahl von Achan, wo sie bei diesem großen Sieg über diese mächtige Stadt dann auch schon sofort wieder eine große Sünde dasteht. Also, sie sehen etwas, was im Volk immer wieder geschehen ist, dass es schnell möglich ist, sich von Gott abzuwenden. Und so will das Volk diese Situation vermeiden, dass Gott das Volk strafen muss wegen ihrer Untreue. Weil sie wissen, dass die Sünde weniger Auswirkungen hat auf das ganze Volk. Sie sind bereit zum Kampf, aber das Gute ist, dass sie auch einen kühlen Kopf bewahren. Sie ziehen nicht direkt in den Kampf, sondern sie bestimmen erstmal eine Delegation von Fürsten, also den Vorstehern oder Höchsten über der einzelnen Stämme, unter Leitung von Pinhas, dem Sohn des Hohepriesters. Das war dieser Mann, der bei diesem Götzendienst der Israeliten mit den Midianitern, der da, als Gott gerichtet hat, eingegriffen hat und einen Israeliten und eine Midianitern erstochen hat, also mit seinem Spieß aufgespießt hat und damit das Gericht Gottes beendet hat. Und wir sehen, dass sie das Problem direkt angehen. Pinhas in seiner Rede, er geht das Problem direkt an. Sie äußern ihre Angst, dass Gott Israel strafen wird. Und was ich auch wirklich interessant finde in dem Vers 19, sie sind bereit, die Stämme in ihr eigenes Land aufzunehmen, in ihre Städte aufzunehmen, wenn das Land der Grund für die Versuchung oder für die Sünde ist. Sie sind bereit, ihnen zu helfen. Also ich denke, wir können hier einiges lernen. Sie sind bereit, für den Namen Gottes und für seine Ehre einzutreten. Das ist ihre Bereitschaft. Und ihre Motivation ist richtig. Sie stehen für Wahrheit ein, kompromisslos. Wenn wir heute einfach als Kontrast unsere Gesellschaft, unsere Zeit anschauen, dann sehen wir etwas komplett Konträres. Die Bedeutsamkeit von Wahrheit wird heruntergespielt. Viel wichtiger ist gefühlte Wahrheit. Was dem anderen, was jeder für sich selbst für richtig erachtet. Oder dass man Kompromisse, Einigkeit und Frieden zu jedem Preis sucht, selbst wenn Gott dabei verunehrt wird. Und Beispiele dafür brauche ich euch sicherlich nicht zu nennen. Wenn wir gerade an die kirchliche Landschaft denken, finden wir das zuhauf, wo Kompromisse, Einigkeit und Friede zu jedem Preis gesucht wird und wo dabei Gott verunehrt wird. Denkt einfach nur zum Beispiel an das Thema Abtreibung, wie die Stimmen der Kirchen da fast komplett verschollen sind, so viele Kinder getötet werden und Gott dadurch total verunehrt wird, weil das Leben, das er schafft, nicht wertgeachtet wird. Sie wählen hier die direkte Ansprache ihrer Brüder, bevor es zu dieser Auseinandersetzung kommen kann. Also sie wählen hier nicht die Hammermethode. Also mit dem Hammer draufschauen, willst du nicht mein Bruder sein? Dann schlage ich dir den Schädel ein. Ja, also das wählen sie nicht. Sie kehren das Problem auch nicht einfach unter den Teppich, indem sie es einfach übersehen und nicht darüber reden. Sie laufen dem Konflikt auch nicht davon oder verschweigen einfach das Problem. Und sie räumen dem anderen die Freiheit ein, sich zu erklären und sind bereitwillig zuzuhören. In Matthäus 18 fordert Jesus uns auf oder berichtet uns Jesus, wie wir mit Sünde untereinander umgehen sollen. Da sagt Jesus, wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Also wir werden aufgefordert, nicht über die Sünde des anderen einfach nur zu reden, zu tratschen, sondern wir werden aufgefordert, diese Sünde direkt zu konfrontieren. Und mit der Absicht, mit der Herzenshaltung, den anderen zu gewinnen. Und weder soll uns unsere Bequemlichkeit davon abhalten oder falsche Demut davon abhalten, darüber zu reden, diese Konfrontation zu suchen, noch soll uns unser Zorn dazu bringen, dass wir in dieses Gespräch gehen, einfach nur um Recht zu behalten und in dieser Rechthaberei den anderen zu zerstören. Und ich finde, diese gute Absicht, den anderen zu gewinnen, ist im Verhalten von Phinehas und den anderen Fürsten zu sehen. Sie möchten ihre Brüder gewinnen. Ihr Ziel ist es nicht, diesen Kampf zu haben. Das ist nicht ihre Intention. Sie eifern für Gott und für die Wahrheit, aber sie haben auch Liebe zu ihren Brüdern. Das ist hier ganz wichtig. Und sie sind bereit, sie in ihrem eigenen Land aufzunehmen, wenn es dazu dient, dass sie nicht in Götzendienst geraten. Wenn es dazu dient, dass sie Gott treu bleiben, sind sie bereit, vieles aus ihrem eigenen Leben aufzuopfern. Vers 21 bis 29 finden wir jetzt das Bekenntnis oder die milde Antwort der zweieinhalb Stämme von rechtsseits des Jordans. 21 bis 29. Da antworteten die Söhne Rubens und die Söhne Gads und der halbe Stamm Manasse und sprachen zu den Obersten der Tausende Israels. Der Gott der Götter, der Herr, der Gott der Götter, der Herr, er weiß es und Israel soll es auch wissen. Ist es aus Auflehnung oder Untreue gegen den Herrn geschehen, so hilft uns heute nicht. Wenn wir uns den Altar gebaut haben, um uns von der Nachfolge des Herrn abzuwenden, und wenn es geschehen ist, um Brandopfer und Speisopfer darauf zu opfern, oder um Friedensopfer darauf zu legen, so soll der Herr Vergeltung üben. Vielmehr haben wir es aus Besorgnis getan. Es könnte eine Sache eintreten, indem wir sprachen, morgen könnten eure Kinder zu unseren Kindern sprechen, was geht euch der Herr, der Gott Israels, an? Denn der Herr hat eine Grenze gesetzt zwischen uns und euch, ihr Kinder Rubens und ihr Kinder Gads, nämlich den Jordan. Ihr habt keinen Anteil an dem Herrn. Damit würden eure Kinder bewirken, dass unsere Kinder den Herrn nicht mehr fürchten. Darum sprachen wir, wir wollen doch für uns einen Altar machen, nicht für Brandopfer oder Schlachtopfer, sondern damit er Zeuge sei zwischen uns und euch und zwischen unseren Nachkommen, dass wir den Dienst des Herrn üben wollen, vor ihm mit unseren Brandopfern, Schlachtopfern und Friedensopfern, und damit eure Kinder künftig nicht zu unseren Kindern sagen dürfen, ihr habt keinen Anteil an dem Herrn. Und wir sprachen, wenn sie aber künftig so zu uns und unseren Nachkommen reden sollten, so können wir sagen, seht das Abbild des Altars des Herrn, das unsere Väter gemacht haben, nicht für Brandopfer noch für Schlachtopfer, sondern damit er Zeuge sei zwischen uns und euch. Das sei ferne von uns, dass wir uns gegen den Herrn auflehnen, dass wir uns heute von der Nachfolge des Herrn abwenden und einen Altar bauen für Brandopfer, für Speisopfer und für Schlachtopfer, außer dem Altar des Herrn, unseres Gottes, der vor seiner Wohnung steht. Die 2,5 Stämme sind erschrocken über diese Reaktion ihrer Volksgenossen. Und sie bitten Gott hier als Zeugen auf und bitten Gott, dass er über diese Sache urteilen soll. Wenn sie diesen Altar aus mit der Absicht des Götzendienstes oder der Rebellion aufgerichtet haben, dann soll Gott eingreifen und soll Gott sie jetzt richten. Ihr Handeln hat den Anschein von Sünde. Es wirkt wie Sünde, was sie getan haben. Doch ihre Motivation und ihre Absicht war gut. Ich denke, es wäre, damit dieser Konflikt gar nicht zustande gekommen wäre oder zustande kommt, wäre es sehr weise gewesen, von diesen 2,5 Stämme vorher ihre Absicht mit vielleicht Josua zu besprechen, mit ihnen darüber zu reden und sich eine Genehmigung dafür einzuholen, damit auch alle informiert sind, damit dieser Streit erst gar nicht entstehen kann. Aber jetzt ist dieser Konflikt da. Sie handeln aus Sorge und edler Absicht. Sie wollen nicht, dass dieser Jordan das Volk trennt und auch die zukünftigen Generationen gerade getrennt sind, die nicht so viel miteinander erlebt haben, nicht miteinander so stark verbunden waren. Und sie wollten nicht, dass die Identifikation als Volk zerstört wird und auch nicht, dass sie vor allem nicht getrennt sind in ihrem Gottesdienst. Dieser Altar sollte Zeugnis davon ablegen, dass sie dem gleichen Gott angehören und dass sie eine Nation sind. Es sollte Einheit im Volk bewirken. Das, was hier gerade passiert, ist das Gegenteil. Ja? Sie wollten richten das auf, um Einheit zu bewirken, aber im ersten Moment entsteht daraus genau das Gegenteil. Aber ihre Sorge ist, denke ich, eine sehr berechtigte Sorge, oder? Was verbindet uns eigentlich miteinander? Was ist das, was uns hier jeden Sonntag, auch unter der Woche, immer wieder zusammenführt? Wer garantiert, dass es vielleicht einen Tag gibt, wo jeder von uns entscheidet, nee, da gehe ich nicht mehr hin. Ich möchte diesen Club nicht mehr besuchen. Ich habe jetzt andere Interessen, ich habe jetzt andere Hobbys. Ich will mein Leben jetzt anders leben. Was verbindet eigentlich? Was hält uns zusammen? In Familien ist es vielleicht die Blutsverwandtschaft, das Zusammenleben, zusammen groß werden, was uns verbindet, wo wir wissen, das ist jemand von meinem Blut. Was ist das, was uns als Volk Gottes, als Gemeinde verbindet? Das sind die Fragen, die hier die Menschen bewegen und das, die ja auch wirklich berechtigte Fragen sind. Und durch den Altar wollten sie zeigen, wir gehören zu dem gleichen Bundesgott. Wir stehen im gleichen Bund. Wir gehören zu diesem Gott und wir gehören zu euch. Und dieser Fluss darf uns nicht trennen. Liebe Geschwister, wir als Menschen, als Kinder in diesem neuen Bund, wir dürfen uns freuen, dass unser Herr Jesus Christus der Mittler eines neuen, eines besseren Bundes ist. Dass Jesus Christus uns durch den Glauben an sein vergossenes Blut und seine vollkommene Gerechtigkeit eins gemacht hat. Dass der Glaube an ihn uns verbindet. Wenn wir uns als Gemeinde treffen, dann tun wir es, weil wir uns daran erinnern, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist, dass er für unsere Rechtfertigung auferweckt ist. Und wir bekennen gemeinsam diesen Glauben und halten fest an Jesus Christus, der uns verbindet. Und wir geben damit ein Zeugnis für die Welt um uns herum, dass Jesus Christus unser Herr, unser Retter ist. Und im Abendmahl bezeugen wir immer wieder neu, dass wir unser Vertrauen in Jesus Christus legen und wir zeigen unsere Zugehörigkeit zu ihm durch diesen neuen Bund, den er geschaffen hat. Jesus Christus ist derjenige, der hier zusammenhält. Es ist nicht irgendein anderes Interesse, es ist nicht unser Hobby, sondern es ist Jesus Christus, der uns zusammenbringt. Hätten wir Jesus Christus nicht, wären wir alle, die wir hier sind, nicht verbunden. Wir wären nicht in dieser Zusammensetzung hier. Und er verbindet, das ist das Schöne, er verbindet nicht nur die hier Anwesenden, sondern er verbindet uns mit allen Erlösten, er verbindet uns mit seinem ganzen Volk, mit der universellen Gemeinde. Er schafft Einheit in seinem Volk. Und er ist viel größer als dieser groß aufgerichtete Altar, der einfach nur ein Zeugnis aus Stein ist, sondern er ist ein Erlöser, ein Bürger des Bundes mit Gott. Er betet für die Einheit unter seinem Volk. Er reinigt, er heiligt und er erhält diese Gemeinde. Er ist nicht nur ein Abbild aus Stein, sondern aktiv in der Erhaltung der Einheit unter uns. Kurze Zeit später in Richter 2, Vers 10 wird uns berichtet, und als auch jene ganze Generation zu ihren Vätern versammelt war, kam eine andere Generation nach ihnen, die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er in Israel getan hatte. Das heißt, dieser Altar konnte nicht abwenden, dass sich das Volk von Gott abkehrt. Der Altar konnte nicht dafür sorgen, obwohl er da als Zeugnis stand, dass sie eine Nation sind unter Gottes Herrschaft, er konnte nicht abwenden, dass sie sich von Gott abkehren. Unser Herr Jesus Christus dagegen verwendet sich für sein Volk, dass sie an ihm bleiben und zum Endziel ihres Glaubens gelangen. Und das ist das, was Jesus Christus auch in Johannes Kapitel 17 betet. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Das heißt, Jesus Christus, er betet dafür und er steht dafür ein, dass seine Erlösten, diejenigen, die ihm der Vater anvertraut haben, ans Endziel gelangen in Ewigkeit, dass sie bei ihm sind und sich an seiner Herrlichkeit erfreuen. Jesus ist viel größer als dieser Altar und er ist derjenige, der uns verbindet, für diese Einheit kämpft und ringt und betet und fleht, damit wir diese Einheit bewahren. In Bezug auf diese Konfliktsituation Josua 22 finde ich sehr bemerkenswert bei den 2,5 Stämmen, dass sie hier in ihrer Antwort sehr milde sind. Stell dir vor, du wirst angegriffen mit Anschuldigungen, die nicht stimmen. Die normale menschliche sündige Reaktion oft ist, sich verteidigen zu wollen, Recht zu haben und den anderen klein zu machen, als gute Gelegenheit, wo ich mir endlich zeigen kann, du liegst total falsch und ich habe Recht. Aber nicht so bei ihnen. Sie greifen nicht an, obwohl diese Anschuldigungen nicht stimmen. Ihre Absicht ist nicht, Recht zu behalten oder dass der andere gedemütigt wird, sondern ihre Absicht ist Frieden und Wahrheit, dass sie durch Liebe geschaffen werden. In Sprüche 15, Vers 1 wird uns gesagt, eine sanfte Antwort wendet den Grimm ab, ein verletzendes Wort aber reizt zum Zorn. Bei ihnen sehen wir, sie werden angeschuldigt, diese Anschuldigungen sind nicht wahr, aber in ihrer Antwort, durch diese milde Antwort, bewirken sie hier einen Frieden. In Vers 30 bis 34 sehen wir das Ergebnis, ein harmonisches Weiterleben oder Zusammenleben. Möchte ich auch nochmal vorlesen. Als aber Pinhas, der Priester und die Obersten der Gemeinde, die Häupter der Tausende Israels, die mit ihnen waren, diese Worte hörten, welche die Söhne Rubens, die Söhne Gads und die Söhne Manasses sagten, da war es recht in ihren Augen. Und Pinhas, der Sohn Eleasars, der Priester sprach zu den Söhnen Rubens, den Söhnen Gads und den Söhnen Manasses, heute erkennen wir, dass der Herr in unserer Mitte ist, weil ihr mit dieser Tat keine Untreue an dem Herrn begangen habt. Nun habt ihr die Kinder Israels aus der Hand des Herrn errettet. Da kehrten Pinias, der Sohn Eleasars, der Priester und die Obersten um von den Söhnen Rubens und den Söhnen Gads aus dem Land Gilead in das Land Kanaan zu den Söhnen Israels und brachten ihnen Bericht. Und die Sache war recht in den Augen der Söhne Israels. Die Söhne Israels lobten Gott und sagten nicht mehr, dass sie gegen jene zum Krieg ausziehen wollen, um das Land zu verderben, in dem die Söhne Rubens und die Söhne Gads wohnten. Die Söhne Rubens und die Söhne Gads nannten den Altar: Er ist ein Zeuge zwischen uns, dass der Herr Gott ist. Phinehas und die Fürsten, sie haben dieser Erklärung der 2,5 Stämme in Ruhe zugehört und sie nehmen diese Antwort an. Sie freuen sich über diese Antwort. Da ist, wie gesagt, kein Verlangen, Recht zu behalten oder dieses Verlangen, einen Streit zu gewinnen. Sie freuen sich über Versöhnung. Und hier sehen wir, dass ihre Motive auch von Phinehas und den anderen wirklich gut sind. Und sie loben und geben Gott die Ehre für diesen friedlichen Ausgang. Und hier zeigt sich das Herz von denjenigen, die wirklich für Wahrheit und für Einheit kämpfen. Am Ende steht Freude, Versöhnung, Frieden und die Anbetung Gottes. Gott wird Ehre bereitet am Ende dieses Konfliktes. Manchmal, wenn wir in Konflikte geraten, sind wir nicht bereit zuzuhören. Sind wir nicht bereit, einfach mal zu hören, was der andere sagt? In Jakobus wird uns gesagt von Jakobus, in Kapitel 4, woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht, ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch habt ihr es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Wir hören dann nicht zu, wenn wir streiten und der Sünde in uns Raum lassen. Und das bringt noch mehr Streit hervor, es bringt Rechthaberei hervor, wenn wir der Sünde Raum gewähren in unserem Leben, wenn wir in böser Absicht unsere eigenen Lüste oder der Sünde Platz lassen, damit sie sich ausleben kann. Aber stattdessen werden wir durch den gleichen Jakobus aufgerufen, Kapitel 1, darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Zuhören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Das heißt, wir sollen, statt schnell zornig zu sein, diesen Kampf, diesen Streit anzugehen, sehen wir hier bei dem Volk Israel, dass sie bereit waren, erstmal zuzuhören. Sie schicken eine Gesandtschaft aus, eine Delegation aus, die erstmal da ist, um zuzuhören. Ich denke, wir können hier einiges lernen in diesem Kapitel. Einmal der Umgang mit Konflikten und der Umgang mit Sünde. Dem Konflikt nicht aus dem Weg zu gehen, nicht durch Bequemlichkeit oder falsche Demut, dem komplett aus dem Weg zu gehen und es zu übersehen und das einfach unter den Tisch zu kehren. Aber auch nicht in Aggression oder Kampf oder Streit auszubrechen, sondern mit der Absicht, den Bruder zu gewinnen, auf ihn zuzugehen und diese Sache direkt anzusprechen und für Wahrheit einzustehen. Und uns da mit der Erwartung, dass der Bruder sich gewinnen lässt. Dann aber auch bereit sein zuzuhören, wenn der Bruder antwortet. Und uns dann zu freuen, wenn es dann zu einem guten Ausgang führen wird. Und wir nicht die Absicht haben, selbst nur einen Streit zu gewinnen. Und durch diesen Konflikt, durch diesen Auseinandersetzung, die hier entstanden wurde, aber durch diesen friedfertigen Ausgang sehen wir, dass das Vertrauen zueinander gestärkt wurde. Und ich denke, wir können heute an diesem Tag aufgrund dieses Textes dafür beten, dass unser Herr Jesus Christus die Einheit und das Vertrauen untereinander zwischen uns erhält und stärkt. Lasst uns aber auch für Einheit in der universellen Gemeinde beten, dass sie gestärkt wird, dass sie sichtbar wird. Jesus Christus, er sagt, dass das notwendig ist, damit das Evangelium von der Welt geglaubt wird, wenn wir Einheit untereinander haben. Lasst uns aus dieser Situation lernen, wie wir in Konflikten handeln, aber lasst uns auch vielmehr dafür danken, dass Jesus Christus derjenige ist, der uns verbindet, aber auch für beten, dass diese Einheit sichtbar wird und zum Zeugnis wird für die Welt, zum Zeugnis für das Evangelium. Amen.